Ja, ganz herzlichen Dank für die Anstöße. Ich sehe, dass die Aufmerksamkeit im Publikum in keiner Weise abgenommen, sondern eher zugenommen hat. Und trotzdem nehmen Sie es bitte dann auch als ein kleines Vorrecht derer, die hier angereist sind und die auf dem Podium sitzen, dass auch wechselseitig Fragen gestellt werden können. Herr Bauer, Sie haben gesagt, Religion ist, was Menschen daraus machen. Wie hören Sie das, was Frau Amipour nun gesagt hat? Das sind zwar auch Menschen dann, aber eben angesehene Theologinnen und Theologen. Könnte Ihre Grundaussage eigentlich bedeuten, so wie es aus einer anderen religiösen Tradition, nämlich der lutherischen, dann sich nahelegen würde, dem Volk aufs Maul zu schauen und vielleicht gar nicht so sehr den Ansätzen von prominenten Theologinnen und Theologen zu folgen? Also ich überziehe jetzt ganz bewusst mal.
Das ist das, was es ja immer gab. Also in der Zeit, in der ich am meisten geforscht habe, so die Mamlukenzeit, 13. bis 14. Jahrhundert vor allem, gab es in den Städten ein sehr hohes Bildungsniveau. Das reichte bis zu Handwerkerkreisen. Es war ganz normal, dass Handwerker lesen und schreiben konnten. Handwerker haben dann auch Gedichte geschrieben, sehr viele weltliche Gedichte, aber waren auch zum Beispiel im Sufismus sehr aktiv. Das aber schon geht schon früh zurück, geradezu die Anfänge des Sufismus sind sehr stark sind sehr stark ein Mittelschichtsphänomen. Und das alles gibt es bis heute. Also der Islam ist nicht unbedingt eine Elite-Religion. Und diese Trennung zwischen Volks- und Elite-Religion wird ja allgemein in der Religionswissenschaft immer stärker in Zweifel gezogen. Und für den Islam passt es schon überhaupt nicht. Und bei den Gelehrten haben wir auch ganz einfach schon immer diese große Vielstimmigkeit. Das heißt, das ist eigentlich nicht das Problem. Was man zu gegenwärtigen Entwicklungen kommt, muss man eben das machen, was auch Flores gerade angedeutet hat, das findet alles in gesellschaftlichen Zusammenhängen statt. Ja. Also, wenn man Prognosen machen will, wie sich Ägypten weiterentwickelt, dann ist es nicht so furchtbar sinnvoll, irgendwelche Programme von Muslimbrüdern, die so, gibt ja gar keine so richtigen Programme von ihnen, zu lesen und dann sagen, ah, das sind die. Sondern die Entwicklung wird nicht aus Programmverlautbarungen determiniert, sondern vor allem von den wirtschaftlichen Verhältnissen, die entstehen. Die Frage, wie kommt man über die jetzige Wirtschaftskrise hinaus, ist viel wichtiger als das, was im Koran steht, ja. Und dazu neigen wir immer. Wir neigen eben immer dazu, in irgendwelchen heiligen Texten nachzugucken und das gesellschaftliche Umfeld ganz abzusehen. Also das fällt einem auch auf, wenn man, ich habe heute eine Überschrift gelesen über Christenfeindlichkeit in verschiedenen Ländern. Ja. Da wird ja auch immer gesagt, Islam ist ganz schlimm. Dann führt aber jetzt mit großem Abstand Nordkorea. Ja, da ist es tatsächlich ideologisch motiviert. Als zweites kommt Saudi-Arabien, was ja kein normales islamisches Land ist, sondern das einzige Land, das nach einer Familie benannt ist, und wo sich eine Familie zusammengetan hat mit einer radikalen Sekte, die schon damals von Ansicht vieler Islamgelehrter gar nicht mehr auf dem Boden des Islams steht. Ja, also das ist schon auch wieder kein normales Beispiel. Obwohl es immer als Vorbild rangezogen wird. Wenn es heißt, im Islam ist es so und so, dann heißt es immer, ja, guck doch nach Saudi-Arabien. Ja. Das ist aber natürlich kein Beispiel, das gilt. Und dann kommen hintereinander drei islamische Länder. Afghanistan, Irak und Somalia. Und das sind drei islamische Länder, die vor kurzem eine Militärinvasion hatten aus Ländern, die sich selber mehr oder weniger christlich verstehen. Ja. Das wird aber nicht dazu gesagt, nämlich dass es hier eben auch einfach gesellschaftliche Konflikte, gesellschaftliche Brüche gibt, dass es ein starkes Machtgefälle gibt seit 200 Jahren zwischen dem Westen in Anführungszeichen und islamischen Ländern, dass es wirtschaftliche Probleme gibt, die am Ende für Entwicklungen wesentlich wichtiger und entscheidender sind als innerreligiöse Entwicklungen. Also an Reformbewegungen im Islam mangelt es nun weiß Gott nicht. Also ich glaube, die erste feministische Organisation in Ägypten ist in den 1920er Jahren gegründet worden. Ja, also seitdem wird eifrig diskutiert. Wir sollten hier auch ein bisschen von unserer Bevormundungsattitüde runterkommen und auch einfach muslimischen Diskursen, egal aus welcher sozialen Schicht sie kommen, einfach auch mehr zutrauen. Ja, das ist nicht immer so, dass wir herkommen müssen und sagen, ihr müsst jetzt das und das machen. Das ist dieses ihr müsst jetzt. Der Islam braucht endlich, ja. Am schönsten finde ich immer, der Islam braucht endlich eine Reformation. Es gibt kein einziges Problem, das in der Reformation diskutiert worden ist, das es auch im Islam gäbe. Es gibt keine Sakramentenlehre, keinen Ablass, all diese Dinge gab es ja überhaupt nicht. Und man kann es ja sogar noch böse formulieren und sagen, das Einzige, wo es Parallelen gibt, das ist zwischen den Fundamentalisten und der Reformation, denn dieses Sola Scriptura, allein durch Schrift und unter Beilassung alles anderen, da könnte man sagen, da hat der Islam noch seine Reformation gehabt, aber das ist natürlich kein sehr positiver Aspekt, den wir haben, deshalb lassen wir das lieber. Ja. Also nicht so viel bevormunden und die Muslime auch machen lassen und mehr Vertrauen haben.
Ja, ganz herzlichen Dank. Sola Gratia gibt's ja nun auch noch dann, und da haben wir schon immer die Pluralität. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Katayun Amipur, Islam 1 und 2, das ist ja sehr einprägsam. Kommt man damit weiter sozusagen? Ist das sozusagen die Einflugschneise, um Islam aus einer unproduktiv kontroversen Debatte rauszunehmen?
Also sicherlich nicht das Einzige, wessen es bedarf, aber es ist schon mal ein sehr guter Ansatz und eben einfach schon mal eine produktive Einflussschneise, das sehe ich auch so, ja. Also es ist einfach eine sehr griffige, handhabbare Formulierung, insofern, ja, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Mhm. Aber ich denke schon auch, dass es noch eine ganze Reihe anderer Dinge bedarf, aber das wurde ja weitestgehend von der Flores selber auch benannt, einfach die Situ, die Betrachtung der Situation, in dem sich das alles abspielt. Ups.
Also ich weise sozusagen auf ein paar Elemente dann, aber sei auch frei, auf anderes Bezug zu nehmen, was die beiden Kollegen gesagt haben. Wenn das jetzt die Zeit ist, die Zeit wird natürlich auch bei der Plenumsdiskussion noch eine Möglichkeit bieten. Lassen wir es erstmal dabei. Herr Flores, als Sie das Buch von Herrn Bauer gelesen haben, haben Sie da gedacht, das hätte ich auch schreiben können?
Nein, das habe ich nun ganz definitiv nicht gedacht. Deshalb bin ich Herrn Bauer auch sehr dankbar, dass er es geschrieben hat. Denn Herr Bauer verfügt über eine Kenntnis der arabischen Literatur, die mir völlig abgeht und die nun wirklich stupend ist. Und er hat aus dieser Kenntnis heraus und aus der Betrachtung der historischen Vorgänge, die ihm diese Kenntnis ermöglicht hat, ausgesprochen anregende Schlussfolgerungen gezogen. Er hat zum Beispiel deutlich gemacht, wie ungeheuer reich, wie soll ich jetzt sagen, islamische Literatur, jedenfalls, wie ungeheuer reich erstmal die arabische Literatur ist, die ja zum großen Teil von Muslimen geschrieben worden ist, wenn sie auch nicht immer muslimisch-religiösen Inhalt hatten. Ja? Also das habe ich in der Form vorher nicht gewusst. Seine These von der Ambiguität ist ausgesprochen anregend. Also da kann man weiter drüber nachdenken. Ich stimme ihm nicht in allem zu, was er über moderne Zeiten sagt. Also er ist ein bisschen er kritisiert manche modernen arabischen Denker für meinen Geschmack zu stark, aber macht ja nichts. Da kann man ja dann weiterreden. Ja? Wie gesagt, also ich hätte das nicht schreiben können und ich bin sehr dankbar, dass es gibt und empfehle es sehr dringend zur Lektüre.
Jetzt muss ich aber doch auch noch eine Flores Laudatio loswerden. Das, was ich gerade eben sagte, dass wir die aktuellen Entwicklungen im gesellschaftlichen Zusammenhang sehen müssen, das ist ja nun wieder nicht mein Spezialgebiet, sondern das kann kaum jemand so wie Herr Flores, dem wir übrigens ja auch die beiden besten, mit die besten Sachen zu Israel- und Palästina-Konflikt verdanken. Also man muss einfach zusammenarbeiten. Wir müssen ja, Islamwissenschaft ist ein unmögliches Fach. Ja, wir vertreten ein riesiges, also wir vertreten das überhaupt nicht, aber theoretisch sollte die Islamwissenschaft von Senegal bis Indonesien und von 600 bis zur Gegenwart sein, und dann auch noch alle möglichen Theologie und Recht und Geschichte und was weiß ich alles. Also das ist unmöglich. Das heißt, da sieht man schon, wie schwer es ist, wirklich pauschale Aussagen zu machen, oder sollte man keine machen.
Dankeschön, das dritte Buch ist natürlich auch sehr lesenswert dann, aber wir wollen ja nicht hier Bücher verkaufen, sondern wir wollen uns auf Thesen, gut, das auch, wir wollen uns sozusagen auf Thesen, die hier geäußert worden sind, dann beziehen.